Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußball mit Vision Podcast. Ich sitze hier heute leider nicht wie gewohnt mit meinem Spätzl und Kompagnon Christian Mauersberger. Der ist leider verhindert, aber ich habe mich nicht lumpen lassen und aus unserem Team Verstärkung geholt. Und zwar ist es heute der Manuel Bühler. Hi Manu.
Servus.
Genau, ihr kennt ihn ja bestimmt schon, wenn ihr fleißig unseren Podcast hört, aus zwei Folgen, die wir schon eingedreht haben. Einmal haben wir über deine Story geredet als Fußballer, auch ganz spannend. Da gerne noch reinhören, was Manu unter anderem beim 1. FC Nürnberg und auch 1860 München so durchlebt hat. Und gleichzeitig ist Manu auch unser Vorstand, einer der drei Vorstände von Fußball mit Vision und auch der Gründer. Und da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, wie Fußball mit Vision entstanden ist. Da gerne noch reinhören. Ich sag das Ganze, weil es heute nicht um Manuel gehen soll, sondern Manu ist einfach mit dabei als Unterstützung, als Host mit mir zusammen. Und wir haben aber noch einen Gast heute bei uns. Zwar leider nicht auf der Couch neben uns, sondern nur zugeschaltet. Aber in Anführungszeichen nur, weil Danny Schmidt, der heute ja bei uns mit dabei sein wird und ein bisschen preisgeben wird von seiner Story als Profifußballer bei Fortuna Düsseldorf, ist natürlich per Ton voll und ganz 100% bei uns. Und Danny, bevor ich dich zu Wort kommen lasse, Manu hat ja ein bisschen erzählt, weil ihr euch als erstes kennengelernt habt, so kam der Kontakt zustande, hat er schon ein bisschen erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt und so weiter. Und ich habe so ein bisschen rausgehört, das war so sein Hauptthema, dass er dir schon ordentliche Klatschen bei FIFA gegeben hat. Und wir geben dir jetzt noch die Möglichkeit als Start, so als erste Frage, ob das stimmt.
Gegen die Gerüchte vorzugehen sozusagen.
Genau, du kannst dich rechtfertigen. Also stimmt es oder hat der Manu da mal wieder übertrieben?
Ja, also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr. Und zu den Gerüchten von Manu und mir, da gehe ich nicht ganz mit. Also der Manu weiß eigentlich ganz genau, wer der bessere FIFA-Spieler von uns ist. Vielleicht hat er ein bisschen Glück gehabt, ein, zwei Mal, aber ja, sag ich mal, wenn ich nicht nur mit der linken Hand spiele, dann gewinne ich auch.
Sehr schön. Manu, was sagst du noch dazu?
Ich lasse das einfach so stehen. Also man ist ja gewohnt, dass bei FIFA-Geschichten unter Fußballern immer jeder seine Geschichte und Interpretation mitbringt, aber ich habe ja auch entsprechendes dokumentiert, deshalb für mich persönlich.
Ja, heißt es so.
Da gab es so einen besagten Abend. Er war lange Zeit echt gut dabei, der Danny, hat mich auch die ersten Male ganz schön hergenommen, aber dann gab es so einen Turnaround und nee, wir haben immer viel Spaß, wenn wir mal zusammenkommen. Ja, das hört man da hoffentlich raus.
Aber man muss auch sagen, Danny ist noch ein Talent, kann man ja sagen, der noch viel Entwicklungspotenzial hat. Nur zur Info für die Hörer, Danny ist erst 22. Ich habe auch gedacht, ich kenne jetzt Danny schon ein bisschen und ich hätte jetzt dich tatsächlich nicht auf 2003er Jahrgang eingeschätzt. Also ist auch echt verrückt. Wird bei dem ein oder anderen Thema, was wir heute besprechen, sicherlich auch noch eine Rolle spielen. Aber Danny, ich würde sagen, wir machen das wie so oft, dass wir ja mehr oder weniger bei deinem fußballerischen Anfang beginnen und so ein bisschen über deine Zeit reden, wie du Fußballprofi geworden bist. Ich habe es ja schon erwähnt, du spielst mittlerweile zweite Bundesliga bei Düsseldorf und für viele ist es immer interessant, wie man überhaupt so vom Dorfverein überhaupt dorthin kommt. Wir haben auch in der letzten Folge schon mit Danilo Wiebe, wer sich das noch anhören will, schon sehr viel drüber geredet. Das heißt, wir gehen relativ schnell durch diese Zeit durch. Aber eine Sache will ich schon noch loswerden, weil das echt verrückt ist bei dir, weil du hattest jetzt nicht so die Stufen so vom Dorfverein zum bisschen besseren Verein und dann irgendwann ins NLZ, sondern du bist mit 9 schon ins NLZ zum FSV Mainz und hast da ja von 9 Jahre bis zum Herrenbereich dann durchgezogen und gespielt. Und das ist schon was Besonderes. Und da einfach meine Frage so zum Start, wie du die Zeit so empfunden hast, da wirklich in einem NLZ sozusagen groß zu werden. Und auch immer ganz spannend, weil wer das so ein bisschen kennt, NLZ, da wird jedes Jahr aussortiert. Wie bist du damit umgegangen, dass es jedes Jahr hätte sein können? Also keine Ahnung, wie viele Jahre es dann am Ende waren, aber wirklich jedes Jahr so mit der Entscheidung, okay, es könnte jetzt vorbei sein, was mache ich jetzt? Und nimm uns da gern ein bisschen rein in die Zeit.
Ja, also erstmal, wie ich zu Mainz erstmal gekommen bin, war also ganz normal ja beim Jugendverein angefangen, Fußball zu spielen, ich glaube mit 5 Jahren schon, bei mir direkt zu Hause beim SV Neuhof. Und ja, wie der Kontakt dann eigentlich zu Mainz kam oder wie das war, mein Vater hat auch gleichzeitig Fußball gespielt, war bei der ersten Mannschaft, also bei den Herren. Und von meinem Vater, der Trainer in der ersten Mannschaft, war der Trainer, der mich auch kannte und gesehen hat, dass ich ja ein guter, talentierter Junge bin, sage ich mal, und es vielleicht für mehr reicht. Und wir hatten guten Kontakt, also mein Vater zum Trainer und auch ich zum Trainer. Und dann hat er auch mal ja, mir eines Tages oder mein Vater eines Tages gesagt, hier, ich kenne da jemanden in Mainz, hast du nicht vielleicht mal Lust, deinen Sohn dahin zu schicken? Es war so ein Trainingscamp oder, sage ich mal, da, wo Spieler auserwählt werden können, sage ich mal, für die U-Mannschaften dann. Und ja, so kam der Kontakt dann zustande und dann wurde ich da eingeladen zum Probetraining. Und dann, ja, weiß ich noch ganz genau, bin ich mit meinem Vater da hingefahren. Waren, glaube ich, über 100 Kinder, die da eingeladen worden sind. Und da fängt, sage ich mal, direkt schon an, so Glaube, Fußball, weil ich an dem Tag dann mein Vater im Auto saß und wir, glaube ich, rausgegangen, oder ich weiß nicht, ob wir im Auto saßen oder rausgegangen sind. Und dann vor dem, bevor es gestartet hat, mein Vater angefangen hat, hier so, mein Sohn, komm mal nochmal kurz her, lass uns mal zusammen beten. Und da hat es schon so angefangen, sag ich mal, alles dem Herrn hinzulegen. Weißt du, hat mein Vater gebetet und so gesagt, wenn es jetzt so sein soll, dass ich diesen Schritt jetzt auch, sag ich mal, zum Nachwuchsleistungszentrum schaffe, dann vertrauen wir auf den Herrn. Und es ist ja auch sehr unwahrscheinlich, dass man von 100 Kindern, glaube ich, wurden 2 genommen. Wow. Und dann war da eine Woche das Trainingscamp oder sag ich mal, da um auserwählt zu werden. Und dann weiß ich, dass ich mit noch einem Spieler, also zu zweit von 100 Kindern angenommen wurden. Und das war dann, sage ich mal, wo, ja, von der Gebetserhörung oder wo wir gemerkt haben, okay, so, das ist der Weg des Herrn jetzt erstmal, dass ich angenommen werde. Und genau, dann durchlief ich halt die ganzen U-Mannschaften von der U10, wo ich angefangen habe, bis das zweite Herrenjahr, also wie viele Jahre sind das denn dann? 10 Jahre? Genau, 10, nee, 12 Jahre sogar sind das, 12 Jahre, ja. Und auch zu der Frage, es ist ja, war auch so in Mainz, dass wir immer Halbjahresgespräche hatten. Und sag ich mal, wie in der Schule, wie so ein Zeugnis, was du dann immer kriegst, dann lässt du dich mit dem Trainer, Co-Trainer. Ab und zu war dann auch der sportliche Leiter auch da, dann mein Vater und ich halt. Ja, und ich muss sagen, Gott sei Dank bin ich echt von Jahr zu Jahr immer, wurde ich von Jahr zu Jahr immer übernommen, ohne jetzt irgendwie jetzt, dass es gekriselt hat oder es irgendwie knapp war, dass ich jetzt nicht übernommen werde. Es waren 2 Halbjahresgespräche, aber weiß ich noch ganz genau, wo es schon auf jeden Fall, sage ich mal, wo schon ein bisschen ernster gesprochen wurde, dass ich schon mehr machen muss und mich ein bisschen mehr ins Zeug legen muss, im halben Jahr einfach zu performen, auch da schon in der Jugend. Da weiß ich, da war dann, ja, war es schon etwas, war der Druck auf jeden Fall schon da, dass ich auf jeden Fall weiter in Mainz spielen wollte. Und aber ansonsten muss ich sagen, waren das schon 12 sehr, sehr schöne Jahre in Mainz. Wirklich auch nah an der Familie, war halbe Stunde, 35 Minuten entfernt. Ich musste jetzt nicht irgendwo im Internat leben oder irgendwo anders oder ständig so lange pendeln, sondern es waren wirklich sehr schön, mein Vater und noch jemand, mit dem ich zusammen Fußball gespielt habe, der in der Nähe von mir gewohnt hat, haben jetzt immer abgewechselt und sind immer gependelt ins Training. Und war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit in Mainz.
Und man muss ja auch dazu sagen, ne, das schaffen nicht viele so. Also wir haben es ja eigentlich auch erlebt, so wenn man in einem NLZ ist, man fängt da an und guckt mal, wer da in der U12, U13 so rumrennt und dann noch am Ende in der U19 allein schon rauskommt. Das ist ja ein sehr, sehr geringer Prozentsatz. Und dann auch der Sprung zur zweiten Mannschaft, Herrenfußball wird es nochmal enger. Und erst recht dann zu den Profis, vielleicht 2, 3 Spieler im Schnitt, ja, pro Jahrgang, die dann da reinrutschen und überhaupt nur die Chance kriegen. Und da wird ja brutal viel aussortiert. Nimm uns da vielleicht mal noch so ein bisschen mit rein. Also, du hast vorher dieses erste Probetraining oder Sichtungstraining erwähnt. War das gleich so, dass du schon da bei den 100 Kindern gemerkt hast, okay, ich bin hier deutlich besser als die anderen und vor allem dann auch in den Jahrgängen. War es so, dass du immer vorne mit dabei warst, dass das für dich echt klar war oder hast du auch Phasen gehabt, wo du so extrem Druck dann auch verspürt hast und ja, dann vielleicht auch Momente da waren, wo du kämpfen musstest?
Also so genau, wie es ja dann jetzt war, beim Probetraining, war ich ja schon sehr, sehr jung noch, kann ich mich nicht ganz genau erinnern. Ich wusste schon immer, dass ich auf jeden Fall, sag ich mal, ein Talent habe und auch besondere Qualitäten habe. Ob ich mich da jetzt, also wenn ich jetzt von 2 Kindern, von 100 Kindern wurden 2 angenommen, dann muss ich ja schon irgendwie herausstechen, habe ich dann auch getan. Wie das dann am Ende war, weiß ich nicht genau.
Wahrscheinlich ordentlich gemacht.
Ja, aber ja, auch dazu mit dem Aussortieren weiß ich auch noch, dass man ja immer vor der Saison dann die Mannschaftsbilder macht und ich die Mannschaftsbilder alle so auch oft im Zimmer hingen bei mir und ich dann angucke von Jahr zu Jahr und wie so, okay, X, er ist raus. Und am Ende weiß ich wirklich noch, dass ich halt mit der Person, die halt bei mir in der Nähe gewohnt hat und ich glaube, maximal wirklich noch einer, aber ich glaube, am Ende waren wir vielleicht zu dritt oder so wirklich nur zu zweit, von der U10 bis U23 hoch, 2 Jahre. Also es musste dir mal geben, wie viele da halt aussortiert wurden und das ist schon krass auf jeden Fall, ja.
Ja, ich war tatsächlich auch mal bei so einem Sichtungstag, da war ich auch noch beim Dorfverein, es muss auch so um dieses Alter gewesen sein, 8, 9 Jahre. Das war aber nur ein Tag und da waren auch extrem viele Kinder und dann wurde auch immer so ein bisschen aussortiert schon am Tag selber und dann wurden da, glaube ich, ein bisschen mehr übernommen und dann ging es wahrscheinlich auch in so eine Trainingswoche, aber ich bin dann auch 1, 2 Runden weitergekommen und dann aussortiert worden und bei mir war es ja dann so, dann erstmal einen kleineren Step zum SSV Reutlingen und dann halt dort 2 Jahre später dann zum VfB. Also es ist unglaublich, ne, wie die Storys so sind. Es gibt eigentlich keinen roten Faden, wo man so sagen kann, so muss es laufen, dann musst du ins NLZ und so. Das ist schon immer wieder krass zu hören. Aber Danny, du hast jetzt auch schon gleich deinen Glauben angesprochen. Wie kam es dazu? Also hast du mit 9 Jahren, als dein Papa mit dir gebetet hat, auch schon wirklich mitgebetet, weil du so gesagt hast, ja, so die Beziehung, die dein Papa zu Gott hat, die hast du auch. Und es war für dich schon so richtig, dass du gesagt hast, ja, ich will jetzt auch beten zu Gott. Oder war es so, ja, Papa, mach mal. Und du hast es noch gar nicht so für dich angenommen. Wie ist so deine Story da mit Jesus, mit Gott? Wie hast du das durchgemacht?
Nee, ich muss sagen, ich hab's schon angenommen und schon realisiert. Und ich habe auch immer daran geglaubt, dass es auf jeden Fall einen Gott gibt. Natürlich war noch sehr, sehr jung und habe dann auch mein eigenes Leben geführt und auch noch etwas länger. Aber ich habe schon auf jeden Fall verstanden, okay, so da ist jemand, an den können wir jetzt wenden, den können wir alles ablegen. Hatte, glaube ich, auch mitgebetet und auch generell bin ich ja christlich aufgewachsen, habe wirklich die Gnade erleben dürfen, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Was wirklich nicht selbstverständlich ist und so kam es dann halt auch einfach, also dass ich schon immer wirklich auf jeden Fall gedacht habe oder gewusst habe, es gibt einen Gott und den muss ich auch irgendwann mal, sage ich mal, mein Leben übergeben oder mein Herz übergeben. Genau.
Also das heißt so christliches Elternhaus von klein auf, deine Eltern sind gläubig und die haben dir das auch so mitgegeben. Haben dich in die Gemeinde, in den Gottesdienst mitgenommen oder wie muss man sich das so konkret vorstellen? Und vielleicht dann auch gleich die Frage hinterher, wie war das dann auch so, als es im Fußball immer mehr nach vorne ging? Ja, dann ist ja auch vielleicht manchmal so ein bisschen Konflikt da zwischen dem Glaubensleben, Gemeinde, Turniere, Spieltag am Sonntag und so.
Stimmt.
Wie hast du das so wahrgenommen?
Also wie ich zum Glauben jetzt kam, die erste
Nee,
Frage,
also
oder?
die Frage, christliches Elternhaus, hast du
Ach
erwähnt,
so, ja,
was da
genau.
so reingefallen ist,
Ja.
ja.
Ja, also wie gesagt, christliches Elternhaus, meine Eltern, mich oder uns Kinder, sage ich mal, habe noch drei Geschwister und versucht hat, einfach, dass wir christlich aufwachsen. Wir sind sonntags in die Gemeinde gegangen. Bei uns gab es noch so, sage ich mal, Kinder- und Teenie-Stunden und auch, also für ganz kleine Kinder, sage ich mal, das habe ich auch alles durchlaufen, was auch eine sehr, sehr schöne Zeit war. Ja, und so habe ich eigentlich dann auch alles so miterlebt, sage ich mal. Ja, von früh auf sind wir sonntags in die Gemeinde gegangen. Auch gerade auch das Leben zu Hause, dass wir auch als Familie oft versucht haben, einfach zu lesen, Bibel zu lesen. Dass wir, sage ich mal, vorm Schlafen gehen immer gebetet haben. So, und das waren die Sachen so, die, sage ich mal, den Glauben. Also, das haben meine Eltern versucht, uns den Glauben einfach so wichtig zu machen.
Ja, also in der Praxis war das von Anfang an so
Ja.
auch mit
Ja.
dabei.
Ja, das ist
Ja.
schon wichtig, ne? Ich habe das selber ja auch so erlebt, dass ich einfach in einer Kirchengemeinde war, denen es auch wichtig war, dass auch die Kinder so abgeholt werden, ne? Mit diesen Kinderdiensten und so. Und dass es immer schnell klar wurde, so der Glaube von meinen Eltern hat mehr oder weniger nichts mit mir zu tun. Also ich brauche eine eigene Beziehung auch zu Gott. Man sagt ja immer so schön, Gott hat keine Enkelkinder, sondern er hat nur Kinder und jeder hat so die eigene Beziehung zum Vater. Und da war ich auch echt dankbar, das verstehe ich auch immer mehr, je älter ich werde, dass es ganz wichtig war, dass sie das immer wieder betont haben, dass ich selber auch eine Beziehung zu Gott haben kann. Und dann war es wirklich auch bei mir schon so mit 12, 13 Jahren eigentlich, dass ich die Entscheidung dann so getroffen habe. Es war jetzt auch ja kein krass besonderer Tag irgendwie. Es hat sich nicht so viel verändert mit dieser nochmal konkreten Entscheidung. Es war eigentlich auch ein Prozess. War das bei dir auch so, dass du so gesagt hast, das kam dann einfach automatisch so, dass ich das gemerkt habe? Oder war es bei dir schon so ein Tag, wo du nochmal bewusst das so für dich entschieden hast, dass es wirklich eine Beziehung von dir zu Gott ist?
Nee, also auf jeden Fall erstmal, also es garantiert ja keiner, auch wenn du im christlichen Elternhaus aufwachst, dass du auch automatisch, sag ich mal, Kind Gottes wirst. Ist schon auf jeden Fall eine eigene freie Entscheidung, die du selber treffen musst. Die treffen nicht deine Eltern für dich oder irgendjemand anderes, sondern die musst du treffen. Und es war dann auch auf jeden Fall so, dass ich erstmal mein eigenes Leben gelebt habe. Natürlich, ich wusste immer, Gott ist da und ich werde ihn. Oder ich brauche ihn und ich muss diesen Schritt irgendwann gehen. Habe aber ja erstmal einfach mein eigenes Leben durchgelebt, wurde trotzdem aber wirklich vor vielen Versuchungen und Sünden bewahrt. Und dann weiß ich aber, dass wir eine Evangelisation hatten bei uns in der Gemeinde. Also es war, wo ein Prediger halt aus der Schweiz, also ich glaube der Bert Apri, glaube ich, war es, der kam dann bei uns in die Kirche und hat halt gepredigt und hatte, ja, sage ich mal, nach vorne gerufen. Oder wer halt nicht diesen Schritt wagt, dass wir nach der Kirche dann, sage ich mal, in diesen Raum gehen. Und da kannst du ja einfach dein Leben Jesus übergeben, einfach neu anfangen. Und da habe ich halt gemerkt, dass irgendwie, ja, an diesem Tag oder auch dann, wo die Predigt, sage ich mal, lief, dass irgendwie was an mir arbeitet und ich gemerkt habe, dass der Herr einfach da, ja, sag ich mal, mich haben will und ich habe das irgendwie gespürt und das hat mich auch nicht losgelassen. Irgendwie, man ist dann so am Kämpfen, soll ich nicht. Aber ja, Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich diesen Schritt gemacht und bin nach der Kirche dann in den Raum gegangen und konnte mit ihm zusammen dann, ja, mein Leben Jesus übergeben und ja, seitdem ja, lebe ich ein Leben mit Jesus. Ich glaube, das war mit 14, 15, ich weiß sogar nicht mal ganz genau mehr, was für ein Alter. Und dann habe ich mich 1,5 Jahre später, habe ich mich dann auch taufen lassen. Genau.
Ich finde das echt spannend, so, ne? Ihr beide, ihr habt das jetzt so ein bisschen erzählt, dass ihr sehr positive Erfahrungen so gemacht habt mit eurem Umfeld, auch Gemeinde, recht früh als Kind verschiedene Programme durchlaufen. Ich habe das nämlich bei mir damals, würde ich sagen, schon anders erlebt auch. Für mich war lange Zeit, obwohl ich auch so aus einem traditionell christlichen Umfeld komme, von zu Hause da sehr behütet und auch wirklich mit Eltern, die viel Liebe für mich hatten und auch gläubig sind, aufgewachsen. Aber so der Bezug zur Kirche, das war für mich immer eher sowas, wo ein bisschen gefehlt hat. Also es war für mich eher altbacken, eher auch ein bisschen langweilig, so traditionelle Kirche von den Liedern bis, ich konnte da nicht so viel mit anfangen als Jugendlicher. Da war da vielleicht auch noch nicht so der Fokus drauf, was jetzt eine lebendige Jugendarbeit angeht, ja, wo man tolle Sachen unternimmt, wo auch geistliches Leben vorhanden ist. Das ist bei mir dann erst später als Fußballer in Nürnberg passiert, dass ich so diese Begegnung hatte, diesen Moment, den du jetzt gerade auch beschrieben hast, wo wirklich Jesus mir ins Herz gegangen ist, ja, wo ich dann Leute getroffen habe, die mir das Evangelium von Jesus, von seiner Liebe erklärt haben und das mich wirklich im Herzen berührt hat. Also das war dann erst ein Prozess und da habe ich auch Gemeinde von dem Moment an wieder ganz neu kennen und erleben gelernt. Mhm. Und das ist schön so zu hören, auch da ganz unterschiedliche Geschichten, ja, wie Gott einen Weg mit einem geht. Man wächst manchmal in der Gemeinde auf, man findet einen Bezug dazu, man übernimmt das von den Eltern und es ist ein Riesensegen oder manchmal aber auch das Gegenteil, dass es einen Umwege gibt oder einen anderen Weg, bis es dann irgendwann wieder ins Leben zurückkommt. So. Mhm. Und das finde ich echt auch ermutigend. Ja, bei dir dann mit 15, bei mir war es, glaube ich, mit 18. Mhm. Bei dir immer Genki, ne?
Ja,
immer
nee.
Vorhanden mit der Muttermilch.
Also bei mir war es, ich kann mich schon noch gut erinnern, halt so ein paar Punkte, gerade wo ich jetzt so beim VfB auch war, so mit 12, 13, wo ich das schon im bewusst gelebt habe und so auch, ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast auch mal erzählt habe, wo ich dann die Bibel wirklich auch so zur württembergischen Auswahl, zu den Lehrgängen.
Hast du mitgenommen?
Ja, mitgenommen, aber lustigerweise habe ich mich nie getraut, vor den anderen zu lesen. Und ich hatte ja einen Zimmerpartner und deswegen habe ich immer gewartet, bis der draußen ist. Und habe dann teilweise die Tür abgeschlossen und habe dann die Bibel gelesen und dann schnell wieder eingepackt, weil es mir dann doch irgendwie peinlich war. Aber es war auf jeden Fall schon so, dass ich so wusste, okay, ich brauche meine tägliche Zeit oder regelmäßige Zeit mit ihm.
Was vielleicht auch manchmal so ein bisschen zeigt, dass dieses Fußballerumfeld, ne, wenn du sagst, so mit 12, 13, bei mir war es ja dann einen Ticken später dann, wo es voll so Profi-Club, NLZ ging und so, bei Danny noch früher als bei uns beiden oder wahrscheinlich ja noch früher, dass man schon vielleicht auch merkt, dass manchmal dieses Umfeld, weil ich glaube, dieser Druck, der ist ja schon auch irgendwie, natürlich, der nimmt zu, aber von Anfang an da. Und diese Abhängigkeit, die man vielleicht auch manchmal spürt von verschiedenen Faktoren, die Schnelllebigkeit und so, ne, wo viel auch von einem abverlangt wird, wo vielleicht auch manchmal dazu führt, dass man dann einfach merkt, okay, gerade wenn man von zu Hause schon so ein bisschen was mitbekommen hat, dass da vielleicht was drin liegt, was einem auch fürs eigene Leben sehr viel helfen kann, wo vielleicht andere Kinder natürlich erstmal noch nicht so eine Herausforderung haben. Jetzt, klar, es kommt immer aufs Umfeld drauf an, aber so jetzt im Mainstream, ja, da lebt man halt mal so vor sich hin als Kind, aber wenn du halt in diesem Fußball-Leistungsdruck-Ding recht früh schon drin bist, das ist vielleicht auch manchmal ein guter Nährboden, wo, wenn man auch aus so einem Hintergrund kommt, dazu führt, dass man vielleicht auch irgendwann früher persönlich wird und sich auf die Suche macht, wie vielleicht, wenn man jetzt nicht so recht früh dann da reingeworfen wird.
Ja, das glaube ich schon. Also gerade so mit dem Leistungsdruck und den verschiedenen Sachen, wo ja man nicht so richtig vergleichen konnte, zum Beispiel mit der Schule, wo man so wusste, okay, wenn es jetzt halt mal schlecht läuft, dann im schlimmsten Fall wiederhole ich vielleicht die Klasse oder so, sondern wirklich dieses, Überleben oder nicht überleben, so gefühlt. Das glaube ich schon, dass einen das auch ein bisschen zu Gott einfach drängt oder zu etwas, was einem Halt gibt und Sicherheit gibt und auch letzten Endes ein Fundament gibt. Na, wenn man es richtig versteht, das ist ja wirklich was, ja, wo man dann wirklich merkt, ich sage es auch immer wieder, wenn ich jetzt mit Fußball und Vision oder so auch so ein bisschen meine Geschichte erzähle an Schulen oder in Gemeinden, bei Fußballvereinen, das Leistungsdruck war für mich ganz wichtig, dass ich halt Jesus als Fundament hatte, dass ich immer wusste, in erster Linie bin ich Kind Gottes und Fußballer bin ich dann zusätzlich auch noch und ist auch schön, aber Kind Gottes ist so meine Identität und bei mir ist auch ehrlich gesagt so meine Eltern, ich hatte immer wieder Punkte, ich weiß noch so nach meinem ersten Training beim VfB oder mein nach dem ersten halben Jahr im Internat bei Bayern wollte ich aufhören, weil es mir zu krass war. Und dann haben meine Eltern gesagt, hey, mach's noch ein paar Wochen, so bis zum Ende der Vorbereitung oder bis zu den nächsten Schulferien. Und wenn es dann immer noch so hart ist und du keinen Bock mehr hast, dann komm einfach zurück oder dann wechsel den Verein wieder. Mhm. Und das war halt auch ganz wichtig für mich, so ein halt Eltern...
Unterstützung von zu Hause.
Genau, ich wusste so, die juckt's mehr oder weniger nicht, ob ich jetzt NLZ spiele oder Fußballprofi werde oder nicht. Das war schon auch ganz, ganz wichtiges Ventil so für mich. Mhm.
Danny, vielleicht nochmal zurück zu diesem Thema. Ich habe es vorher schon kurz angeschnitten. Wie war das dann so? Jetzt hast du erzählt, wie dann mit 14, 15 Jahren über einen Prediger, der eingeladen war in eurer Gemeinde, wo auch aktiv zum Glauben eingeladen wurde, Jesus dein Herz berührt hat und du dann auch dieser Einladung gefolgt bist. Aber umso mehr der Fußball dann auch abverlangt hat, je höher du gekommen bist, ja, wie hast du das so kombiniert? War das dann kombinierbar für dich, jetzt Leistungssport zu machen auf dem Niveau und dann trotzdem weiter in die Gemeinde zu gehen, wie als Kind und in den Teenkreis und so? Oder hat sich da dann auch was verändert so in deinem praktischen Glaubensleben?
Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich ja wirklich nah auch also an Mainz gelebt habe, dass ich gar nicht so weit weg war, muss ich sagen, habe ich schon noch viel viel mitbekommen. Also ich konnte noch viel vieles machen, konnte auch oft in die Gemeinde gehen, Freitagabend auch öfter mal, sonntags natürlich immer schwerer, weil entweder irgendwelche Turniere da waren oder Spiele. Aber ich muss sagen, das ging wirklich. Da bin ich auch dankbar, dass ich echt noch so lang wie möglich, ja, sage ich mal, so viel auch mitbekommen habe noch. Aber natürlich, ja, ist das schon viel, was dann auch auf der Strecke bleibt. Auch einfach, ob die Zeit auch in der Gemeinde oder mit der Familie ist dann schon, sage ich mal, echt nicht oft der Fall. Und das war, ja, es war schon auf jeden Fall eine Zeit, die ich schon vermisse im Nachhinein so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, habe ich trotzdem echt noch viel miterleben können. Und dafür bin ich sehr dankbar, ja.
Aber gab es da tatsächlich nie so einen konkreten Konflikt irgendwie innerhalb der Familie oder auch von außen, wo so gesagt wurde, so, hey, jetzt hast du schon das dritte Turnier am Sonntag und kannst zum dritten Mal nicht in Gottesdienst kommen. So das mit dem Fußball, das wird zu extrem oder so. Gab es das mal bei dir?
Nee, es ging echt, muss ich sagen, weil mein Vater auch selber sehr hinterher war, also im Fußball. Ich glaube, damals dachte ich mir das, okay, ich glaube, er will es mehr als ich selber. Also es war wirklich so krass, dass er da komplett hinterher war, mich immer gefahren hat. Er ist auf alle Turniere gereist, in Österreich, in der Schweiz, in ganz Deutschland. Also er war immer dabei. Und das war dann auch so, er hat mich einfach unterstützt, oder meine Familie auch, meine Mutter, haben mich sehr unterstützt in dem, was ich jetzt mache, auch mit Fußball. Deswegen war es gar nicht so ein so oft irgendwie ein Konflikt oder so. Natürlich wurde auch von außen öfter dann so geredet, okay, ihr Sohn oder ist jetzt wieder nicht da und irgendwas angemeldet war, weiß nicht, irgendeine Freizeit oder so. Und ich konnte zum 5., 6. Mal schon nicht mitkommen und so. Natürlich war das dann oft, wo auch andere Leute darüber geredet haben. Aber ja, im Endeffekt, ich wusste, sag ich mal, ich habe eine Chance und ja, die wollte ich unbedingt, oder ich wollte es unbedingt schaffen. Und sag ich mal, meine Familie hat mich da zu 100% unterstützt, was ich tue. Genau deswegen war es jetzt nicht so ein großer Konflikt auch irgendwie bei uns in der Familie.
Okay, cool.
Wie ging es dann weiter so jetzt bei Mainz? Ja, wenn du so zurückschaust, U19, dann zweite Mannschaft, hast deine ersten Regionalligaspiele gemacht, durftest dann auch recht früh bei den Profis mittrainieren. Nimm uns mal da so ein bisschen rein, als du dann gemerkt hast, okay, es ist wirklich real, dieser Traum, ja, wird mehr und mehr greifbar. Wie hast du da so die ersten Eindrücke wahrgenommen?
Ja, erstmal von der U19, weiß ich, der Schritt in den Herrenbereich, das war auf jeden Fall erstmal schon mal ein großer Schritt, den du auch schon mal meistern musst, weil ja, es ist auf jeden Fall was ganz, ganz anderes. Von der, ja, also Jugendfußball mit Herrenfußball kann man einfach nicht vergleichen. Das sind wirklich zwei so verschiedene, sag ich mal, gefühlt schon Sportarten.
Du bist auf einmal aus dem Socken rausgehauen da, gell, bei jedem Ballkontakt.
Ja, genau.
Und du musstest auch mal das erste Mal das Tor tragen. Das hat sicher auch gut getan.
Genau, ja. Nee, aber also der Schritt war auf jeden Fall schon groß und ich weiß, dass ich den halt schon gut gemeistert hatte, den Sprung zu schaffen, weil allein den Sprung von der U19 in die zweite Mannschaft, das war schon ein großer Sprung und selbst da scheitern schon viele. Und ja, das war auch ein, wo ich auch gemerkt habe, okay, ich brauche vielleicht ein bisschen Eingewöhnungszeit und es ist öfter so bei mir, okay, steck mich dahin und ich gucke mich ein paar Wochen um und dann läuft so, steck mich da und dann läuft. Und genauso war es dann auch. Ich war ja dann oben bei der zweiten Mannschaft, sage ich mal. Habe halt natürlich auch gedacht, dass ich den Sprung halt direkt schaffe, so wie man sich das alles mal erträumt und, sage ich mal, ausdenkt, okay, von der U19 direkt zu den Profis und du wirst da spielen und alles gut. Aber ja, da wird man auch oft schnell von der Realität eingeholt, dass es schon wichtig ist, auf jeden Fall vorher schon Herrenfußball gespielt zu haben, weil ja, sage ich mal, als U19, Ende U19 ist mein Vertrag ausgelaufen. Und dann dachte ich, okay, ich werde irgendwo anders. Weil die U19 lief bei mir auch sehr, sehr gut. Also ich war in, ich glaube, man kann eigentlich schon fast sagen, in allen U-Mannschaften bis hoch immer Topscorer bei mir in der Mannschaft, auch oft in der Liga. Und dann dachte ich mir, okay, es wird einfach weiterlaufen. Ich werde in der U19, mein Vertrag läuft aus und ich kriege einen Profivertrag oder ich werde woanders Profi. Also war mir schon so gut wie sicher eigentlich. Und dann kam es doch nicht so wie geplant. Und dann unterschreibst du erstmal nur in Anführungsstrichen einen zweiten Mannschaftsvertrag für 2 Jahre. Ja, und das war dann schon so ein Punkt, der mich schon auf jeden Fall ein bisschen gebrochen hat, weil ja, man denkt, okay, zweite Mannschaft spielen Regionalliga, also macht gefühlt gar keinen Spaß. Und dann kam es doch so, und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich dankbar für diese 2 Jahre in der Regionalliga, weil die haben mich auch einfach nochmal den Fußball richtig kennengelernt, einfach Herrenfußball, die Härte gegen Männer zu spielen, ist auch was ganz anderes als, sag ich mal, 19, 20-Jähriger. Ja, und dann war das auch in dieser Zeit, wo auch dieser Sprung sehr gut für mich war und ich auch da schon, sag ich mal, gut performt hatte. Und da hatte ich dann auch ja regelmäßig bei den Profis mittrainiert und ja, dann war schon ein bisschen früher der Gedanke, aber okay, es ist kann schon was werden. Ich kann den Sprung schon schaffen. Ja, und also es wurde immer greifender, sage ich mal. Also es ist ja auch nicht weit entfernt, sage ich mal, den Sprung dann, sage ich mal, von der zweiten Mannschaft dann zu den Profis. Du kannst immer wieder mittrainieren, mitspielen, hin und her. Und dann, ja, muss ich sagen, ich wusste auch mal von meinen Qualitäten. Also ich war jetzt nicht so, dass ich ja, mich irgendwie da mal wirklich durchkämpfen musste, sondern ich habe schon gesehen, dass ich auf jeden Fall Qualitäten habe und ich das auf jeden Fall schaffen kann. Und genau, also so war
Aber
dann die Zeit da meins.
was wäre so, wenn du es jetzt mal runterbrechen würdest, ist immer schwer zu sagen, aber was war so die Waffe, sage ich mal, warum du es dann letzten Endes auch von der Regionalliga in die zweite Liga geschafft hast, da jetzt auch wirklich etabliert bist? Was würdest du sagen, war so der Schlüssel dazu? Also weißt du, war es Disziplin, war es
Ja.
Individualtraining, ja,
Oder
irgendwelche.
Talent vielleicht auch.
Ja, einfach nur Talent.
Danny konnte sich da drauf
Ja,
ausruhen.
nee, ich würde ja schon sagen, Talent auf jeden Fall. Also ich denke, das war so der größte Punkt, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist der Punkt, warum ich es vielleicht am Ende auch geschafft habe. Natürlich, Talent allein reicht nicht und es ist mit viel harter Arbeit verbunden. Sage ich mal, Talent reicht vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, aber darüber hinaus musst du einfach hart arbeiten und sage ich mal, auch den Wille, die Einstellung dazu haben, das auch wirklich durchziehen zu wollen und es schaffen zu wollen. Und ich glaube, also ich würde sagen, dass das der Punkt ist, warum ich es am Ende vielleicht dann dahin geschafft habe. Aber es sind halt so viele Punkte. Also
So eine
du musst auch,
Kombination.
das ist einfacher gesagt, aber du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Du musst vielleicht auch die Kontakte dazu haben. Also das ist so schwer zu sagen, weil da sind so viele Dinge, die da mit reinspielen. Ja.
Ja, habe ich auch schon sehr oft gehört. Dann, also, ich weiß gar nicht, wie sind wir in der Zeit? Okay, was mich echt mal noch interessieren würde, meine Frau hat mich da auch so ein bisschen drauf gebracht, als sie unsere letzte Folge gehört hat, weil sie sagt, so als Frau interessiert auch so ein bisschen mehr das Private auch. Und was mir bei dir aufgefallen ist, dass du schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit 19 geheiratet hast. Also du hast, glaube ich, 22, ne? Also 2022 geheiratet. Jetzt haben wir 25, 3 Jahre, er muss mit 19 gewesen sein.
Es kommt nicht oft vor, dass man vor dem Profivertrag
heiratet. Ja, genau. Also, ja, das ist ein gutes Stichwort, weil da ist halt so die Frage für mich, zum einen natürlich dieses junge Heiraten, wie es dazu kam, aber zum anderen auch, sage ich mal, die Partnerwahl, wenn du dann trotzdem, ich finde, wenn du schon mein zu 19 und dann so, du hast schon ein gewisses Standing, sage ich mal, auch im Umfeld. Wie war das für dich so, dann auch jemanden zu finden, wo du so das Gefühl wahrscheinlich hattest, okay, da geht's jetzt nicht irgendwie um meine fußballerischen Qualitäten, sondern wirklich um meinetwillen. Nimm uns da gern so ein bisschen in den Prozess rein, was vielleicht auch die ein oder andere, die Hörer dann interessieren könnte, wie das zustande kam. Wenn du willst.
Ja, ja, es ist natürlich schon ein bisschen untypisch, heutzutage so früh zu heiraten. Das höre ich öfter. Aber ich muss sagen, bin im Nachhinein sehr dankbar, dass das vor dem Ganzen passiert ist, wie, sage ich mal, es jetzt einfach ist. Sage ich mal, meine jetzige Frau, ich auch ja sehr lange kenne. Wir sind zusammen in der Schule gewesen. Seit der 5. Klasse kenne ich sie. Mhm. Zusammengekommen sind wir erst eigentlich Ende 10. Klasse, so eigentlich dann, als sie sich die Wege getrennt haben. Aber ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich sie kennengelernt habe und ja, sage ich mal, früh. Es war für mich halt einfach früh schon safe, das wird die Frau meines Lebens, sage ich mal. Und ich war mir da einfach sicher und deswegen habe ich alles direkt in trockenen T-Shirt, sage ich mal, reingesetzt. Einfach, ich bin dankbar dafür, weil gerade jetzt in meiner jetzigen Situation dann, sage ich mal, als Profifußballer ist es auch nicht so einfach, da auch, sage ich mal, eine gottesfürchtige Frau auch zu finden oder die dem Herrn auch nachfolgen will. Mhm. Weil, sage ich mal, auch öfter, ja, vielleicht man auch auf was anderes aus ist, auf den Status oder auf Geld, Reichtum oder irgendwas anderes. Aber ja, sie kannte mich vor dem allen, sie kennt mich jetzt und wir sind durch alles gemeinsam gegangen und es ist einfach schön, dass sie mich auch immer wieder daran erinnern kann, wer ich war oder wo ich herkomme, dass ich mich auch als Person da nicht irgendwie leiten lasse, verändern lasse und deswegen im Nachhinein ja, bin ich sehr dankbar.
Voll gut. Das heißt, sie hat den ganzen Weg so ein Stück weit mitbegleitet und ihr teilt auch so dieses Thema Glauben gemeinsam, auch in der Ehe.
Ja. Ja, genau, ja.
Und wie ist es für sie so, jetzt da du dann im letzten Sommer, ne, 24, bist du dann gewechselt zu Düsseldorf. Ich gehe mal davon aus, dass sie dann mitgekommen ist. Und wie ist es für euch so, als, sage ich mal, kleine Familie, zum einen in Düsseldorf, so die Umstellung, auch dann mal zum ersten Mal von zu Hause weg und gleichzeitig auch dieses Feeling so, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre du unterschrieben hast, muss auch nicht sagen, aber dass man so ungefähr weiß, okay, wir sind jetzt nicht unbedingt die nächsten 10, 20 Jahre hier, wie das für euch dann als Ehepaar so ist.
Ja, wir waren selber gespannt. Also wie du selber gesagt hast, war das erste Mal, dass wir beide, oder okay, wir sind nach der Hochzeit dann ja zusammengezogen, aber so von zu Hause wirklich weg sind, von den Eltern, sag ich mal, nicht mehr so nah aneinander gewohnt hat und wir waren selber gespannt, wie das sein wird. Fast ein Jahr später können wir wirklich sagen, dass wir uns ja wirklich sehr, sehr wohl fühlen hier und das einfach auch eine Zeit war, die uns selber auch sehr gut zusammengeschweißt hat, weil wir, sag ich mal, dann uns komplett so von oder nur auf uns schauen und sag ich mal, ja, dann selten vielleicht auch irgendjemand hier haben oder wir einfach noch mehr Zeit zusammen haben. Das war vielleicht auch, ja, ist einfach auch ein Punkt, der für uns, sag ich mal, in der Ehe auch ein guter Schritt war, weil wir uns da auch, ja, wieder oder neu komplett auf uns, sag ich mal, eingehen konnten. Mhm. Und man muss auch sagen, auch meine Frau, weil für uns ist immer einfacher gesagt, ich habe halt meine Mannschaft, meine Teamkollegen, bin den ganzen Tag oder halben Tag unterwegs, am Wochenende auch. Also für sie ist es eigentlich, also noch schwerer als, sage ich mal, für mich. Ja. Sie ist dann auch alleine, sie hat jetzt auch keine Freunde, sage ich mal, am Anfang.
Ja.
Aber ich bin auch froh und dankbar, dass auch meine Frau eigentlich sehr offen sind oder ist. Und wir offen auch für Freundschaften sind und uns auch schnell hier in der Gemeinde angeschlossen haben. Und dafür sind wir auch Gott sehr dankbar. Und dann auch da Kontakte schon pflegen konnten und jemanden kennenlernen konnten, auch, sage ich mal, von den Spielerfrauen auch. Und sage ich mal, das Jahr, muss man schon sagen, fühlen wir uns sehr, sehr wohl und auch meine Frau.
Das ist ja tatsächlich nicht immer so leicht, gell? Weil du hast gerade schon angesprochen, für die Frau, die geht dann mit, du kannst gleich Fuß fassen, Mannschaft, viele Termine und so, und sie muss das da schon erstmal voll auch mittragen, so bewusst, und vielleicht auch so ein Umfeld, wo man sich wohlgefühlt hat, wo man seine Freunde hatte und so, dann auch zu verlassen, ist auch nicht immer einfach. Aber freut uns sehr zu hören, dass ihr gut in Düsseldorf gestartet seid. Du hast schon erwähnt, dass ihr auch in die Gemeinde dort geht. War das für euch ganz klar, dass ihr dann auch, wenn ihr an einen neuen Ort kommt, euch eine Gemeinde suchen wollt? Und ihr seid dort, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Freikirche Köln gelandet und seid da auch sehr glücklich und dankbar mit, soweit ich weiß, oder?
Ja, das war auf jeden Fall, sage ich mal, die ersten oder der erste Grund, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen uns nach einer Gemeinde umschauen, weil es schon sehr, sehr wichtig ist, sage ich mal, geistliches Zuhause auch zu finden hier und auch ein Umfeld zu haben, eigentlich mit anderen Christen. Das ist schon sehr wichtig, ist auch die Gemeinschaft. Und da haben wir, sage ich mal, durch den Kontakt auch oder dann ja schnell die Gemeinde hier in Köln kennengelernt, waren dann dort vor Ort und uns hat es direkt gefallen. Und haben da gar nicht so lange gebraucht, wie es vielleicht manchmal so ist. Es war schnell klar, dass wir dann eigentlich dahin gehen wollen.
Mhm. Sehr schön. Ich weiß noch, wo ich nach München gezogen bin, habe ich dann auch mich gleich auf die Suche gemacht und habe dann auch eine Gemeinde gefunden. Das war so ein Kriterium, dass auch Sonntagabend Gottesdienste gibt, weil ich halt wusste, okay, es, die eine oder andere Auswärtsfahrt oder so wird wahrscheinlich auch länger dauern. Und dann war das ganz gut, dass ich eine Gemeinde auch gefunden habe, die dann abends Gottesdienst hatte und ich dann auch eigentlich fast immer dann gehen konnte, entweder morgens oder abends. Das war schon auch ganz cool.
Danny, du hast am Wochenende ja getroffen und hast dieses Tor auch gebührend gefeiert. Ich erinnere mich an einen Torjubel. Ja.
Die Zuschauer haben es jetzt gesehen, was Manu gestikuliert hat. Aber erklär es kurz nochmal.
Ja, kannst du uns da nochmal kurz sagen, was dieser Torjubel für dich bedeutet hat?
Ja, mit dem Torjubel wollte ich einfach nur ausdrücken, dass ich durch das Tor nicht irgendwie mich da irgendwie groß hinstellen wollte oder verherrlichen wollte, sondern ich allein nur auf denjenigen, dem ich das alles zu verdanken habe, Jesus Christus, einfach nur verdanken wollte, ihm damit die Ehre geben wollte und einfach auf ihn hinweisen wollte, dass er einfach der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und genau das hat es mit dem Torwart auf sich.
Also auf den hinzuweisen, ja, der dir das alles ermöglicht und von dem auch alles ausgeht. Das heißt der Jesus, ne? So.
In Gebärdensprache, so mit dem Zeigefinger in die Hand, in beiden Seiten.
Ja.
Dann beide Arme vor der Brust überkreuzen, die Gebärdensprache für
Liebe.
Liebe.
Und
dann noch zeigen auf
die Leute.
Die Zuschauer, genau, auf die Leute.
Ja.
Damit alle, die an ihn glauben und dann ewiges Leben haben.
Genau,
oder kurz
oben.
Jesus, my goal.
Yes.
Sehr gut. Ja. Nee, das ist wirklich schön auch, dass du das so kombinierst, dass du das da auch mit reinnimmst, auch zum Ausdruck bringst, ja, was dich da in deinem Herzen bewegt. Eine Frage, die mich noch persönlich sehr, sehr interessiert, weil wir jetzt auch schon über den Glauben gesprochen haben und du hast auch gerade schon ein bisschen erwähnt, ja, dass das jetzt auch in dem Torjubel zum Beispiel bei dir Ausdruck findet. Aber was würdest du denn so sagen? Was bewegt dich wirklich in Bezug auf Jesus? Was bedeutet er dir? Und vielleicht auch, was würdest du jetzt so in Bezug auf dein eigenes Leben, die Erfahrungen, die du gemacht hast mit Profifußball und so weiter, wo man vielleicht auch viele Privilegien hat, wo Menschen von außen denken, ja, dafür lohnt es sich zu leben, das zu bekommen, das ist wirklich erstrebenswert. So, wie würdest du den Glauben dem gegenüberstellen und das, was du tatsächlich jetzt da erlebst, aber auf der anderen Seite auch in Jesus gefunden hast? So?
Jesus ist einfach alles für mich. Also, ja, das bin zwar dankbar oder ja, ich bin zwar Profifußballer, aber es ist nicht das, was mich ausmacht. Die Leute von außen identifizieren mich vielleicht als Profifußballer oder als Spieler von Fortuna Düsseldorf. Ja, das bin ich auch, aber ist nicht irgendwie meine Identifikation, sondern ich identifiziere mich allein nur mit dem Herrn und dass ich ihm alles zu verdanken habe, dass es auch nicht mein Verdienst ist und ja, dass ich einfach ihm die Ehre geben will, weil er hat uns erschaffen, er hat alles in den Händen und sage ich mal, er hat ja seinen Sohn, sage ich mal, für uns hingegeben, damit wir leben dürfen und ja. Dafür bin ich einfach dankbar und ja, möchte es einfach ausleben und ja, einfach dem Herrn dafür die Ehre geben. Genau.
Hammer. Sehr schön. Also, ich hätte noch abschließend zwei Fragen, beziehungsweise drei. Die eine Frage hat zwei Fragen in sich, und
Jetzt
zwar,
aber Genki hier, nochmal groß aufgefahren zum Schluss.
was würdest du sagen, was, also relativ kurz und knapp, was ist die schönste Sache als Profifußballer und was ist die schlimmste Sache oder die dich am meisten nervt? Profifußballer zu sein.
Schönste Sache ist, ja, dass du dein Hobby einfach zum Beruf gemacht hast. Also das ist das Schönste, dass du einfach tagtäglich, du musst nicht irgendwie auf dem Bau arbeiten oder wer weiß wo, sondern du darfst einfach auf dem Platz stehen, darfst den grünen Rasen riechen und darfst einfach kicken, Spaß haben mit deinen Jungs, mit deiner Mannschaft. Und das natürlich dann auch einfach, ja, dass du deinen Traum einfach erfüllt hast, das noch vor, ja, zigtausend Menschen machen kannst, das, ja, das ist einfach das, was am schönsten ist, sage ich mal. Und
Und auch noch gut Geld
ja,
kriegst.
natürlich, da sind noch viele, viele, viele positive Sachen. Aber du hast ja gesagt, das Schönste.
Ja, das
Also,
stimmt.
vielen so
Du hast gesagt,
nebenbei Dinge, die man auch.
genau.
Du hast ja gesagt,
Nee, du hast schon
genau.
richtig gemacht, ja.
Wenn du mir sagst, hättest du mir mehrere Dinge aufgezählt, dann wärst du vielleicht auch irgendwann mal gekommen, aber.
Ja.
Sehr gut
Nee,
gelöst, Danny, auf jeden Fall.
ja.
Was sind die
Nee,
Herausforderungen?
ja, Herausforderung ist der Druck. Also, du musst performen, Woche für Woche. Fußball ist ein Tagesgeschäft, sag ich mal. Was gestern war, interessiert keinen mehr. Du musst es Woche für Woche für Woche einfach abliefern. Sag ich mal, in der einen Woche kannst du der Held sein, in der anderen Woche kannst du der Depp sein. Kannst auch viel abbekommen. Und gerade ja, heute durch die Medien, Social Media hin und her, geht das ja alles ja sehr, sehr schnell. Ja, aber ich würde sagen, das heißt Schlimmste, aber du bist auch viel, also ja, ich würde sagen, das ist nicht das Schlimmste, aber der Druck ständig, also den du dir auch machst, sage ich mal, performen zu wollen, das ist so,
Was
lässt
schon
sich auch manchmal,
viel abverlangt.
lässt sich auch manchmal vielleicht nicht so gut schlafen oder so, weißt du. Aber
Liest
ja.
du dir Sachen über dich selber durch? Also, weißt du, jetzt so beim Kicker oder bei Social Media, oder sagst du so ganz strikt, nee, lese ich gar nicht? Also, wie gehst du damit so ein bisschen um?
Sagen, am Anfang habe ich das schon immer gemacht. Also nicht, dass ich jetzt meinen Namen bei Google eingegeben habe, sondern dass ich dann irgendwie drauf kam und dann, okay, habe ich es mir durchgelesen. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich versucht davon einfach zu lösen, weil, wie gesagt, dann schreiben die einmal, okay, so übertrieben gesagt, du bist der Geilste und am nächsten Tag, du hast den Patzer gemacht und dann liest du dir halt alles so durch und dann. Ich versuche mir einfach meine eigenen Gedanken zu machen. Natürlich kriege ich auch mit und viele Familie, Freunde schicken da auch immer einiges rein. Deswegen sage ich mal, gerade durch andere kriegt man eigentlich sowieso fast alles mit. Aber ich versuche es jetzt selber aus mir heraus eigentlich zu lassen und ja, es sich zu lesen.
Aber auch da eine Konstante, die du in deinem Leben hast, mit dem Glauben, gehen wir mal von aus. Weil du hast ja gerade erwähnt, gern einem Tag bist du hier, wirst von allen gefeiert, am nächsten Tag dann nicht mehr gut genug. Wenn man das so in den Foren oder auch über die Presse manchmal mitkriegt, das ist ja schon, ja, wenn man sich davon abhängig macht, auch wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und dann auch wieder zu wissen, okay, der Herr schenkt dir eine Konstante, ja, du bist geliebt von ihm, das ist deine Identität, du hast vorher schon angesprochen, dass du in Christus bist, dass du zu ihm gehörst und er ändert seine Meinung in Bezug auf dich nicht. Und darin wirklich auch Ruhe und Sinn zu finden, und gestärkt auch in das reinzugehen, wo er dich reinberufen hat. Und ja, das ist ein sehr, sehr gutes Fundament, würde ich sagen. So, wenn Genki keine Frage mehr hat.
Doch, ich habe noch eine. Also das war jetzt nur eine Zwischenfrage.
Ich habe drei gezählt nämlich, deshalb, ich bin jetzt ein bisschen...
Also ich hätte so gefühlt noch so eine Rausschmeißerfrage zum Schluss. Und zwar, was würdest du machen, wenn du kein Profifußballer wärst? Also du hast schon... Auf dem Bauer,
was oder? Was ein ehrenwerter Job ist. Mein Vater war Bauarbeiter.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden
musste Fall. Ich vorher schmunzeln, aber...
Nee, aber wenn du das vergleichst, viele gehen halt auf den Bau und haben so Bock auf Fußball, dass die dann danach noch kicken, ne? Und man selber als Profi darf das aber nur als Beruf machen, das verstehe ich schon auch. Aber ja, gib gerne, also weiß nicht, ob du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast, ob irgendwas schon mal...
Fußball mit Vision, ich habe Vorvertrag mit 18 schon aufgelegt.
Ja, mittlerweile muss das eigentlich die Option sein, ne?
Boah. Also meinst du jetzt nach oder wenn Fußball gar nicht wäre?
Ja, sowohl als auch.
Also nach der Karriere jetzt noch nicht, weil ich bin ja noch sehr jung. Mhm. Also machen wir jetzt noch keine Gedanken, was in, wer weiß, wie viele Jahre der Herr mir schenkt, sag ich mal, im Fußball. Aber wenn der Fußball jetzt gar nicht, wäre natürlich, sag ich mal, schon hart jetzt gewesen, weil du investierst und opferst halt schon viel Zeit. Ja, weil genau sich ja, sage ich mal, die Schritte ja dann am Ende so entscheiden, sage ich mal, bei den anderen natürlich vielleicht auch manchmal früher, aber gerade so 19, dann, okay, schafft er es nicht, kann er den Sprung schaffen. Und das ist ja dann schon, muss man überlegen, bis zu 19, 20, das ist ja gefühlt dann schon mal sehr, sehr viele Jahre, sage ich mal, die du entweder ja dann verschwendet hast oder sie genutzt hast. Mhm. Deswegen ist es schon... Ja, schwer, weil, weiß nicht ganz, was ich sagen.
Okay, hast du nicht.
Wäre auf jeden Fall
eine Gamer, Welt. Gamer wär's auf jeden Fall nicht. Gamer wär's nicht.
Ja, nee. Bei FIFA hättest du keine Karriere gemacht.
Von vorher, um den Bogen zu schließen.
Ja, ist auch in Ordnung. Ich dachte nur, vielleicht hat man schon irgendwie durch den Vater oder durch irgendwelche Gedankenspielchen, schon was im Kopf. Aber bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich, wo es dann bei mir so Mitte 20 vorbei war, habe ich auch erstmal gedacht, okay, ich mache irgendwas mit Sport. Dann habe ich Sportwissenschaften studiert, da meinen Bachelor auch gemacht und Trainer angefangen, vieles angefangen, ausprobiert und so. Aber ich wusste auch nicht, also ich habe auch nicht so gewusst, okay, das ist jetzt mein Plan B, das muss ich jetzt sofort dafür machen. Mhm. Ich glaube, als Fußballer, ja, macht man sich nicht wirklich Gedanken, habe ich schon fast ein bisschen.
Aber deshalb sage ich, ich mache immer Mut, sich Gedanken zu machen, auch schon über nach die Karriere, weil was man jetzt schon so für Weichen legen kann, auch als Spieler, das kann auch später noch sehr, sehr zugutekommen. Also wenn man nicht erst anfängt zu überlegen, wenn es dann vorbei ist, ist schon auch, glaube ich, sinnvoll. Und
Nee, aber also Plan, sag ich mal, bei mir war im Kopf nur Plan A. Plan A wurde durchgezogen, aber mein Vater hat natürlich auch immer darauf geachtet oder meine Mutter auch hier, Schule, muss immer laufen, weil wenn Fußball nicht klappt, und das ist ja in den meisten Fällen so, das schaffen die wenigsten, dann muss Schule passen, gute Noten, also da wurde schon auch immer Wert drauf gelegt. Deswegen, aber bin natürlich sehr dankbar, dass ich am Ende, sag ich mal, den Sprung noch geschafft habe.
Ja, cool, sehr stark. Ja, nee, also das war meine allerletzte Frage.
Danny, mega, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst, uns auch Einblicke gegeben hast in dein Leben, hinter die Kulisse auch, in deinen Fußballeralltag, aber vor allen Dingen auch, was der Glaube dir bedeutet, warum du glaubst, wie es dazu kam und auch, was der Glaube dir im Endeffekt auch gibt, nicht nur als Fußballer, sondern auch weit darüber hinaus, eine ewige Hoffnung in Christus, den zu kennen, der dich geschaffen hat. Und vielen Dank von meiner Seite, aber ich gebe natürlich hier dem Chefhost. Ich bin ja nur von der Bank gekommen heute, deshalb gebe ich als Mauersberger-Ersatz hier dem Captain das Schlusswort.
Also erstmal, Danny, ich weiß nicht, ob von dir noch ein Schlusswort kommen will. Ich mache gerne ganz den Schluss, aber...
Hat es dir denn Spaß gemacht mit uns?
Ja, mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gut.
Nee, war cool. Wirklich danke für die Einladung. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. Wirklich cool.
Sehr schön. Ja, ihr könnt auf jeden Fall... wie ich am Anfang schon erwähnt habe, auch die ein oder andere Folge, die ihr vielleicht verpasst habt, noch anhören. Ansonsten, Danny seht ihr auch immer mal wieder auf unseren Social-Media-Kanälen. Auch da könnt ihr seinen Jubel noch mal anschauen.
Haben und selber wir machen dann auf dem Bolzplatz.
Genau, selber machen. Also auch Aufforderungen an die Amateurfußballer oder vielleicht auch den Banker, der das nach einem guten Deal mal kurz in der Bank noch macht. Wer weiß. Überleg. Aber genau, da könnt ihr gerne noch vorbeigucken. Social Media sind wir noch viel aktiv. Oder auch auf der Website, wenn ihr sonst noch Fragen zu Fußball mit Vision habt, was wir noch sonst so ja, machen mit unserem großen Team mittlerweile auch. Und ansonsten, ja, würde ich auch den Sack zumachen. Allen Hörern auf jeden Fall Gottes Segen wünschen. Danny, dir natürlich auch viel Erfolg fürs Wochenende. Ich sag mal nicht, gegen wen ihr spielt, weil das zeigt nur immer dann, dass die Leute sehen, wann wir hier aufgenommen haben und wann wir es veröffentlichen. Aber
die wissen es schon.
Ja, genau,
wegen
die wissen es auch.
Wegen dem Jubel.
Weil ja, Manu, du machst den ja öfters. Du
ja,
machst
genau.
Den ja bei jedem Tor okay. Du schießt ja auch ein paar von dem.
Genau, da gibt es keine okay. Hinweise.
Aber da ist ein bisschen Recherche.
Nee, in dem Sinne, hoffentlich bis bald, sowohl an dich, Danny, als auch an die Hörer. Und wie Maui, an Gedenken an Maui, immer schön noch das Good Kick hinten raus.
Good Kick.
Ciao, macht's gut.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao.